Wer als Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Senders sich wagt, laut zu denken, der wird schnell aussortiert. Und damit herzlich willkommen bei Nuviso News. Ja, diese Woche soll es um Menschen gehen, die Jahrzehnte bei öffentlich-rechtlichen Sendern gearbeitet haben, ja, und dann kurzerhand mir nix, dir nix rausgeflogen sind, beziehungsweise keine Aufträge mehr bekamen. Und damit kommen wir auch gleich zu unserem ersten Gast, Claudia Zimmermann. Sie arbeitete über 4 Jahrzehnte für den Westdeutschen Rundfunk und sie hatte sich im Jahr 2016 erlaubt, in einer niederländischen Radioshow ja, einfach mal zu sagen, auf die Frage, wie denn die deutschen Medien beim Thema Flüchtlingskrise berichten würden, da war ihre Antwort pro Merkel. Ja, und das war dann auch schon ihr letzter Arbeitstag gewesen. Und was dann über sie hereinbrach, das erzählte sie bei Robert Stein bei Steinzeit.
Also über das Ausmaß war ich mir nicht bewusst. Also ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Dass es passiert ist, zeigt aber auch, wie unsicher die ganze Situation ist. Weil wäre das, was ich gesagt hatte, nicht richtig gewesen, dann hätte man das einfach unter den Teppich gekehrt. Ja. Aber im Endeffekt habe ich durch das, was ich gesagt habe, ja ein unausgesprochenes Berufsverbot bekommen in Deutschland.
Lass uns mal auf das Interview nochmal kommen. In welchem Rahmen hast du das gegeben? Du bist in Holland aufgewachsen. Hast du holländische Wurzeln?
Ich habe niederländische Wurzeln. Meine Mutter ist Niederländerin, mein Vater ist Deutscher und ich habe niederländisches Abitur. Also ich habe bis zum Abitur in den Niederlanden gelebt und auch dort ja Abitur gemacht und bin dann nach München, um Journalistik zu studieren. Also Diplom-Journalistik studiert. Okay. Und ja, ich lebe jetzt wieder in der Grenzregion Deutschland, Niederlande, Belgien in der Nähe von Maastricht, Aachen. Und habe das Interview gegeben. Das war nicht mein erstes Interview für diesen Sender. L1 heißt dieser Sender. Da ich dort in der Grenzregion lebe und fließend Niederländisch spreche, was die meisten deutschen Journalisten nicht tun, werde ich immer wieder mal eingeladen oder wurde ich auch immer wieder mal eingeladen, wenn es um politische Themen ging, um Wahlen oder halt in dem Falle.
Es ist quasi der Blick der Holländer über den Zaun.
Richtig, so, genau.
Was ist denn eigentlich in Deutschland gerade, weil du als Deutsche natürlich mitbekommst, was in Deutschland passiert, dass man deine Expertise zu Rate zieht.
Richtig, genau. Ah, okay. Es war auch nicht das erste Mal. Also wie gesagt, das war schon öfter. Das war auch beim WDR bekannt, dass ich regelmäßig als Studiogast bei LE eingeladen werde.
Und das war auch nie ein Problem
vorher? War nie ein Problem, nein. Danach war es ein Riesenproblem auch für andere Kollegen. Also heute dürfen auch freie Mitarbeiter beim WDR keine Interviews mehr geben, ohne dass das mit dem WDR abgesprochen ist.
Ach, sieh mal einer an.
Okay. Ja, das hat auch die interne Kommunikation oder die interne Regelung verändert.
Okay.
Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Ich habe berichtet, es war ein Gespräch, es wurde dann halt gefragt, wie wir denn berichten würden. Und es ging ja auch wirklich darum, dass einige Dinge unterm Teppich gekehrt werden sollten hinsichtlich der Silvesternacht.
Ja. Und also lass uns nochmal zurückgehen. Silvester 2015/16 waren doch die großen Vorfälle auf der Domplatte am Kölner Dom, Hauptbahnhof, da die Ecke mit den massiven Übergriffen von Flüchtlingen gegenüber vielen jungen deutschen Frauen. Das ist doch riesen hochgekocht worden. Da gab es einen Riesenskandal, weil der WDR ja quasi in Sichtweite zum Kölner Dom saß und erst Tage später erst auf Druck berichtet hat.
Ja.
Da war ja diese ganz große Kontroverse, das war mehr oder weniger nach September 15, das war gerade der Beginn der Flüchtlingskrise eigentlich.
Richtig. Ja. Aber in der Frage ging es mehr allgemein über die Flüchtlingspolitik.
Ja.
Und da ging es halt darum, ob wir eher pro Regierung berichten. Und dann habe ich gesagt, ja, also das sei der Fall, aber es sei eher eine unausgesprochene interne Regel.
Und an deiner Aussage, dass daran hat sich das alles dann aufgehängt, du hast also sinngemäß gesagt, natürlich berichten wir pro Regierung, also im Namen der Regierungsmeinung wird berichtet.
Ja,
und das
pro Merkel.
Es pro ging noch, Merkel.
Pro Merkel, genau. Mhm. Das war der Inhalt, also das hatte ich gesagt. Ja. Aber es war dann auch so, dass nochmal nachgefragt wurde von einem Politiker, der auch da eingeladen war. Ist das denn so, dass er eine E-Mail bekommt, worin steht, wie ihr berichten sollt. Mhm. Und dann habe ich auch in dem Interview gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Es gibt keine schriftliche Anweisung. Und der WDR hat dann sogar kommuniziert, wir geben keine schriftliche Anweisung. Das habe ich auch, aber auch nie gesagt, im Gegenteil. Das hatte ich verneint. Aber das hat halt gezeigt, wie die Stimmung ist, wie die Stimmung war und wie die Stimmung meiner Meinung nach auch immer noch ist hinsichtlich der Berichterstattung.
Du hast es gerade schon erwähnt, auch es gibt keine schriftlichen Anweisungen, wie man zu berichten hat, über welche Themen man besser nicht berichtet, sondern das ist einfach gesunder Menschenverstand, dass jeder weiß, was opportun ist und was nicht. Und wenn ich als fester Freier oder als freier Mitarbeiter dann einfach einen Themenvorschlag bringe, wie Kritisches zur Flüchtlingspolitik oder Kritisches zu Hartz IV oder sonst irgendwas, dann kann es sein, dass man mir auf die Finger klopft.
Ja, ich recherchiere ja keine Themen, von denen ich von vornherein weiß, dass sie nicht genommen werden oder dass sie sogar unerwünscht sind. Mhm. Denn dann werde ich ja sogar in der Redaktion vielleicht sogar noch zwischen Klammern, sag ich mal, gemobbt, weil man sagt, derjenige bringt immer nur Themenvorschläge, die wir nicht gebrauchen können. Mhm. Also Recherche ist ja auch Arbeit. Das ist ja schon eine Vorarbeit, die ich leiste, ohne dass der Beitrag gesendet wird. Das heißt, ich fange ja auch nicht an zu recherchieren in eine Richtung, wenn ich weiß, der Beitrag wird nicht gesendet.
Die meisten Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten sind sogenannte feste, freie Mitarbeiter. Das heißt, sie machen im Prinzip genau dieselbe Arbeit wie Festangestellte, aber das Arbeitsverhältnis gleicht eher den von freien Mitarbeitern, das heißt mit viel weniger Rechten. Und damit ist es natürlich auch viel einfacher, solche Leute mal eben auszusortieren. Und weil Claudia Zimmermann heute keine Aufträge mehr vom WDR bekommt, betreibt sie ihren eigenen YouTube-Kanal Games of Truth. Da einfach mal reinschauen. Ja, und unser nächster Gast, Bodo Schickentanz, der arbeitete seit 22 Jahren beim CDF und für Dreisat als Grafiker. Er hatte keinerlei Einfluss auf die redaktionellen Inhalte und er betreibt nicht erst seitdem er das nicht mehr tut, seinen YouTube-Kanal, sondern schon seit einigen Jahren. Und genau das war der Anlass für seine kürzliche, nicht Kündigung, denn er war ebenfalls ein fester, freier Mitarbeiter. Er wurde einfach nicht mehr gebucht. Und auch er erzählt im Gespräch mit Robert Stein die Hintergründe zu diesem, ich nenne es mal, Skandal.
Die Einblicke ins ZDF, die sind ja insoweit interessant, aber was mich mehr interessiert ist natürlich, was hat denn die Herrschaften vom Lerchenberg dermaßen verärgert, dass sie nach Jahren, du machst es ja nicht erst seit 2 Wochen deinen Kanal, dass sie jetzt plötzlich gesagt haben, okay, persona non grata, hier müssen wir jetzt ein Exempel statuieren oder den müssen wir ganz dringend loswerden. Gab es ein aktuelles Video, das die zum Anlass genommen haben, um zu sagen, Tschüssikowski?
Ich habe ja jetzt einen einzigen Gerichtstermin schon gehabt, einen sogenannten Mediationstermin, wo man sich trifft und darüber verhandelt, ob man überhaupt in Verhandlung geht. Ja? So. Und da fragte die Richterin den ZDF-Anwalt, was das ZDF mir denn vorwirft. Und da kamen 2 Sachen, wo ich echt gedacht habe, ich fall vom Stuhl.
Was war der Vorwurf?
Russlandnähe und Verschwörungstheorien verbreiten.
Was, das sind die offiziellen Argumente?
Das waren 2 Punkte, die der Anwalt da auspackte.
Du bist ein Putin-Versteher?
Ja.
Wenn ich gewusst hätte, hätte ich nicht eingeladen. Geht ja gar nicht.
Also weil der Punkt ist ja der. Ja. Also, Russlandnähe ist nichts, was verboten ist. Mhm. Zumindest wüsste ich es nicht.
Ja. Ja?
Also Putin-Troll hat er nicht gesagt. Russlandnähe.
Ja,
so. Das ist erstens mal nicht verboten. Zweitens hätte ich gerne mal gewusst, woran machen die das bitte fest?
Hast du so viele Beiträge gemacht?
Ach, Schwachsinn. Schwachsinn. Das ist dieses Meme. Ich sag ja, die haben ja wirklich Meme geschaffen für uns und handeln uns darüber ab. Mhm. Das ist ja das, was mir an der ganzen Sache am meisten wehtut. Was mir am meisten an der Sache wehtut, ist einfach die Tatsache, dass sie sich meine Beiträge nicht komplett angeguckt haben. Mhm. Ich habe ja eine Anhörung gehabt, bevor die mich rausgeschmissen haben. Also ich bekam den Schrieb mit der Einladung zur Anhörung. Das Erste, was ich meinem Abteilungsleiter, der mir in die Hand gedrückt hat, gesagt habe, Leute, wenn ihr mich deswegen, ich habe dann gelesen, was da stand, gesagt, wenn ihr mich deswegen rausschmeißen wollt, dann könnt ihr gleich die Redaktion von der Anstalt mit rausschmeißen. Mhm. Weil ich mache nichts anderes.
Ja.
So, das war schon mal Punkt 1. Dann haben die mich eine Woche lang schmoren lassen, bis zu dieser Anhörung. Dann war diese Anhörung, da saßen mir 4 Leute gegenüber, 2 Justiziare, mein Abteilungsleiter und die Abteilungsleiterin von der HA Personal, von der Hauptabteilung Personal.
Ja, an die einem mich Tisch die ganze Zeit böse
anfunkelte.
So ein
ja, Tisch ja, so richtig Tribunal. Die auf der einen Seite, ich mit der Mitarbeiterin vom Personalrat auf der anderen Seite.
Okay.
Ja. So. Und dann legten die da los. Die hatten natürlich meine Videos auch, die hatten Beamer aufgebaut. Ja, ja aber volle Latte. Volle Latte. Ja. Und dann spielten die mir da diese kleinen Ausschnitte vor. Wenn ich gewusst hätte, was die mir da vorwerfen, konkret an Beiträgen, dann hätte ich direkt einen Timecode mitgebracht und hätte gesagt, ja, aber bitte schau doch mal an die und die und die und die Stelle, ja, und dann kommt bitte nochmal mit eurem
Vorwurf. Dann wird es im Kontext erklärt, was damit gemeint ist.
Ja. Ja.
Okay. Also eine verkürzte Darstellung sogar bei der Argumentation, was du falsch gemacht hast.
Ja. Und es kam noch dazu, dass ich an den Fragen, die sie mir gestellt hat, ganz klar merkte, dass sie diese Sachen nicht komplett geguckt haben. Hätten sie komplett geguckt, hätten sie mir viele Fragen gar nicht stellen müssen. Und das ist doch, ja, ja, weißt du, Robert, was mich so... Und ich sage bewusst, benutze ich das Wort Demütigung. Ich empfand das als Demütigung. Ich empfinde es immer noch. Das, was da mit mir gemacht worden ist, als Demütigung einfach deswegen. Da sind Leute, die ziehen einem Menschen nach 22 Jahren die Lebensgrundlage unter den Füßen weg und haben dann noch nicht mal den Anstand, sich ein komplettes Bild von diesen Menschen zu machen.
War dir das nicht
klar? Er wird von außen angeschwärzt. Ich werde von außen, von dritter Seite angeschwärzt. Wahrscheinlich sogar wirklich mit Timecodes von den Stellen, dieser Typ da relevant fand. Und die halten es nicht für nötig, sich das mal komplett anzugucken.
Ja? Aber damit hast du doch rechnen müssen eigentlich. Das war doch eigentlich schon fast überfällig, wenn ich deine Beiträge anschaue, wie krass und kritisch du bist, dass dann so etwas eigentlich auch als Feedbackschleife zurückfallen muss.
Ja. Diesen Einwand, den du bringst, dass du sagst, ja, wie konntest du nur so naiv sein und so weiter und so weiter. Leute, ich bin jemand, der denkt, dass das hier eine funktionierende Demokratie ist. Und in einer funktionierenden Demokratie steht im Grundgesetz, im wichtigsten Gesetz überhaupt, Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht, in Bild, Ton, hast nicht gesehen, seine Meinung frei zu äußern. Und das habe ich getan, nicht mehr als das. Also es ist doch schon bitter, dass in der allgemeinen Wahrnehmung Leute einfach sagen, hey, wie konntest du nur? Wenn das, was ich gemacht habe, wie konntest du noch nur ist oder überhaupt nur mutig ist, dann stimmt doch mit unserer ganzen Demokratie schon was nicht.
Ja, das ja?
Sowieso. Also entweder wir haben eine Demokratie und vor allen Dingen, wir reden von einem, ich meine, dass ein Rüstungsunternehmen, die Panzer herstellen, vielleicht auf die Barrikaden gehen darf, wenn ein Mitarbeiter rausgeht und den Laden kritisiert oder gar interne ausquatscht. Okay. Ja? Erstens mal habe ich keine interne ausgequatscht, ja? Weil ich habe ja nur das kommentiert, was alle sehen durften. Und zweitens ist das ZDF, finde ich, und beides, ARD, ZDF, hat eine Sonderstellung. Kann doch nicht sein, dass die eigenen Mitarbeiter den Laden nicht kritisieren dürfen. Wir sind doch nicht nur Arbeiter dort, wir sind doch auch Kunden dort. Ich zahle doch auch GEZ-Gebühren. Wem gehört denn das ZDF? Wem gehört denn die Öffentlich-Rechtlichen?
Uns.
Ja, ganz genau. Und es ist doch ein Unding, dass diese Herren da oben, ja, in ARD und ZDF, Schlümpfe da, ja, dass die wirklich denken, das ist ihr Laden und sie dürfen damit machen, was sie wollen.
Bodo Schickentanz im Gespräch mit Robert Stein gibt es jetzt auf NuWiso Plus und ganz neu in unserer YouTube-Community für alle unsere Kanalmitglieder. Ja, und ob die da oben bei ARD und ZDF wirklich denken, dass sie tun und machen können, was sie wollen, kann ich nicht beurteilen. Aber man muss ja schon sagen, man kann ja froh sein, dass man nicht in Saudi-Arabien lebt, denn der Fall Khashoggi zeigt ja, dass unliebsame Journalistenmeinungen dort auf eine andere Weise aussortiert werden. Aber vielleicht steckt ja auch noch viel mehr hinter diesem Fall. Jedenfalls war unter anderem der Fall Khashoggi Thema bei Barcode, zu dem wir natürlich Claudia Zimmermann und Bodo Schickentanz sowie Robert Stein eingeladen haben.
Ich finde, das sollten wir auch mal ein bisschen aufdröseln, weil das ist ja zum einen ist es wirklich bizarr, was da passiert ist. Und zum anderen, finde ich, wirft es ein gutes Licht darauf, wie mit Medien, wie mit Nachrichten umgegangen wird, wenn sie in dem Land passieren oder wenn sie in dem Land passieren. Überleg mal, wenn diese Situation jetzt in Russland passiert wäre. Ein Systemkritiker geht irgendwo in der Türkei in die russische Botschaft. Seine Frau sagt, er ist nicht mehr rausgekommen. Später stellt man fest, dass ein russisches 15-köpfiges Killerkommando mit Knochensägen bewaffnet in dieses Konsulat geht und er plötzlich verschwunden ist. Was wäre los, wenn das in Russland passiert wäre? Wir hätten jetzt seit Tagen, hätten wir nichts anderes wie Sonderberichterstattungen, Live-Schalten, Krisengipfel, Schlagzeilen und so weiter und so fort. Und was passiert jetzt momentan?
Es wird
schon behandelt, aber man versucht die ganze Zeit, dass das nicht so hochkocht. Es wird jetzt schon eine Geschichte vorbereitet, die jetzt auch wahrscheinlich so lanciert wird. Das wird es offiziell bleiben. Ein Verhör ist schiefgegangen. Ja. Es ist schiefgegangen. Da war ein übereifriger Beamter wohl etwas zu hart bei der Befragung und irgendwie ist er gestorben. Dass dabei aber Leute unterwegs waren, die den zersägt haben und den Einzelteilen in Koffern ausgeflogen haben im Privatjet. Das ist bei dieser Geschichte gar nicht drin.
Wo ist die kritische Berichterstattung von ARD, ZDF, Süddeutsche, Spiegel? Wo ist die kritische Berichterstattung zu diesem Mord an diesen Journalisten?
Zu diesem bestialischen Meuchelmord, den man gefoltert hat und zerstückelt hat.
Wir kriegen bis heute die Polakowskaja aufs jedes Mal, wenn es um das Thema Russland und Pressefreiheit geht, schmieren sie uns Polakowskaja aber so dick aufs Brot.
Oder die Skripals. In den letzten Jahren wurde ein anderes Bild versucht zu zeichnen versucht von Saudi-Arabien, indem man das als Land präsentiert hat, das sich aus traditioneller Schwere so langsam löst. Der Kronprinz macht jetzt eine auf Reform, die Frauen dürfen jetzt endlich Auto fahren.
Das ist auch ein
Wahnsinn. Es gibt Reformen, das Land blüht auf. Es gab mehrere wohlwollende Berichte aus den Öffentlich-Rechtlichen, die Saudi-Arabien so ein bisschen als das neue Traumparadies gezeichnet haben.
Ja, das ist natürlich übertrieben. Urlaubsland. Stimmt es schon.
Also man hat so eine Goodwill-Promotion-Tour gemacht mit Saudi-Arabien.
Nicht nur, Robert, es war auch zum Teil, es ist in Saudi-Arabien durch diesen Führungswechsel wirklich was losgetreten worden. Also der kocht das nicht zu klein und macht ja jetzt nicht nur eine reine Zeitungsente draus. Das stimmt schon. Aber jetzt, aber wo die Möglichkeit da wäre, mal wirklich, weil auch mit Support von Saudi-Arabien, mal wirklich die Scheiße ans Licht zu bringen. Weil jetzt ist es, vorher ging das einfach nicht, weil Amerika und Saudi-Arabien waren so. Da kamst du nicht rein.
Aber dieser Reformationswille, der kommt ja nicht, weil die jetzt erkannt haben, dass die Demokratie das Beste ist, sondern weil intern so viele Reibereien waren. Der Mohammed bin Salman, MBS, wie er so genannt wird, der jetzige de facto Herrscher, weil der Prinz... Der König ist ja eigentlich de facto entmachtet. Der hat ja nur aufgeräumt und seine eigenen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Der hat ja die Hälfte der Verwandtschaft verhaftet und hat die erstmal in den Knast gesteckt. Okay, der Knast war ein Fünf-Sterne-Hotel, aber die kamen erst raus, nachdem sie Milliarden gezahlt waren. Das ist, ich würde das jetzt nicht als Reformwillen der einsichtigen Regierungselite bezeichnen, sondern Druck der inneren Reibungen war so groß, dass die jetzt sich gegenseitig die Augen ausstechen. Und was man in unseren Medien dann darüber gemacht hat, war dann einfach so, dass dieses Land jetzt diese bleierne Schwere aus dem Mittelalter überwunden hat und endlich vorangeht. Die hacken 100-mal im Jahr den Leuten die Köpfe ab auf offener Straße.
Wegen Kleinigkeiten.
Also, Schwule werden verfolgt.
Detail, ihr Lieben.
Homosexualität wird mit dem Tod bestraft. Ja. Frauen haben keine Rechte und so weiter. Wo sind denn die kritischen Stimmen in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, gerade was bei den Grünen angeht? Ja. Wo ist denn da der kritische Journalismus, wenn es darum geht, die Frauenrechte zu
oder der Jemenkrieg. Hallo,
Jemenkrieg wird ganz totgeschwiegen. Das ist also unfassbar.
Die Aussage von Kleber war, weil durch andere Berichterstattungen der Jemenkrieg so nicht mehr so viel Platz hat. Der Syrienkrieg nimmt in der Berichterstattung so viel Raum ein, dass für den Jemen kein Raum war. Und das hat er gesagt nach 3 Wochen Volleyball, Olympia und Gedöns. Mhm. Ja. Das ist die offizielle Erklärung.
Das war nur so beiläufig. War eine Anmoderation, die ging im Prinzip los durch die Berichterstattung in Syrien und Russland und Skripal. Und es ist ja so wahnsinnig viel los auf der Welt. Mhm. Wollen wir jetzt auch mal den Jemen beleuchten? Also die haben die eine Minute, die sie darüber innerhalb von einem Monat berichtet haben, haben sie auch noch so wie, das müssen wir jetzt auch noch machen und so weiter verkauft. Ja.
Also guck mal, dich haben sie wegen einem Satz oder wegen einer kurzen Äußerung, Klaus Kleber, wenn das wirklich so ist, wenn er das wirklich so geäußert hat, das ist wirklich, das ist unterirdisch bescheuert. Ja? Es ist gelogen, dass sich die Balken biegen, weil wo ein Wille, da ein Weg, wenn er jeden Krieg Thema sein soll, dann ist er Thema. Mhm. Und sowas darf dann weiter moderieren? Ja, das wäre für mich ein Grund, so jemanden wie Kleber sofort vor die Tür zu setzen.
Was regst du dich wegen so einer Scheiße? Ist das jetzt wirklich
aber
was Neues?
Bodo,
Nein, aber das meine ich doch. Es stimmt, das Messen mit zweierlei Maß. Das Messen mit zweierlei Maß in allem, in der Politik, in den Medien vor allen Dingen, ja, weil da passiert ja das Messen in den Medien, das ist eine Katastrophe. Ich möchte im hohen Bogen kotzen. Ja. Das ist der Grund, warum ich mal Free-TV mache.
In die Richtung. Barcode mit Claudia Zimmermann und Bodo Schickentanz gibt es jetzt schon auf Nuviso Plus und ganz neu in unserem YouTube-Community-Bereich. Direkt unter dem Video ist ein Knopf, da steht Mitglied werden. Da draufdrücken und schon hat man da Zugang zu all unseren Premium-Videos. Ja, und Frenki, was sagst du zum Fall Khashoggi?
Boah, krasse Geschichte. Ich meine, da könnte man ganz viel drüber erzählen. Und wir hatten auch schon mal einen Barcode von einer Weile, wo wir auch so über Saudi-Arabien gesprochen haben. Grundsätzlich sehr spannendes Thema. Das meiste ist schon gesagt, aber was viele Leute noch gar nicht wissen, und das sind so ein paar Informationen über diesen Familienhintergrund von dem Jamal Khashoggi, also der Mann, der jetzt da in der Istanbuler im Konsulat dort umgebracht wurde. Denn vielleicht die Älteren unter euch, die zumindest in Westdeutschland aufgewachsen sind, erinnern sich vielleicht noch an den Namen Khashoggi. Der war in den 80er Jahren in aller Munde, auch in Yellow Press, Bild-Zeitung und so haben darüber berichtet. Und da geht es darum, um einen gewissen Adnan Khashoggi. Und der ist der Onkel von dem, der jetzt hier Opfer von diesem Mordanschlag wurde. Und dieser Adnan Khashoggi, der war in den 80er Jahren, galt er als einer der reichsten Männer der Welt. Und der war berüchtigt als internationaler Waffenhändler, Drogenschmuggler, Menschenhandel, war damals wahrscheinlich auch schon Thema. Und gleichzeitig, weil er so reich war, der hatte so einen dekadenten Lebensstil geführt, dem seine Partys auf seinem Anwesen in Spanien, das waren dann auch so Ereignisse von Superpartys, weil so dann das Jet-Set international aufgelaufen ist. Und deswegen war auch damals viel Yellow Press dort, bei diesem Adnan Khashoggi. Und das ist doch interessant, dass da eine familiäre Bande besteht. Also der Jamal Khashoggi ist sozusagen, das ist dem sein Onkel gewesen, ja? Und der war schon in den 80ern interessant.
Ja? Ja, genau. Und soweit ich weiß, war ja den sein Vater, also der Großvater von Jamal Khashoggi, der da jetzt in den Schlagzeilen ist, der war der Leibarzt des damaligen Begründers des Königreiches Saudi-Arabien.
Ja, genau. Dieser Khashoggi ist eine interessante Familie. Das ist auch kein arabischer Name, kein arabischer Familienname. Es sind keine Araber, sondern dieser Großvater, den du gerade erwähnst, der kam eigentlich aus der Türkei. Mhm. Und was noch interessanter ist, der Adnan Khashoggi hat zu Ende der 80er selbst öffentlich gesagt, also hat er selbst gesagt, dass sein Großvater Jude war. Und das ist natürlich super interessant, wenn wir es heute angucken, Saudi-Arabien, weißt du, das haben wir im Kopf, so, das ist doch die extreme Variante des Islam. Aber es gibt also Familien wie diese Khashoggis, die in diesem saudischen Reich eine angesehene Familie waren und die gute Geschäfte gemacht haben. Adnan Khashoggi ist einer der reichsten der Welt geworden. Und er selber sagt, es ist eigentlich eine jüdische Familie. Finde ich auch sehr, sehr interessant, die eigentlich aus der Türkei dort gekommen ist.
Das wäre fast mal was für eine Stoner-Ausgabe, weil, soweit ich weiß, war ja auch Dodi Al-Fayed, der kommt hier, war das nicht ein Cousin von Jamal Khashoggi? Also der mit Lady Di zusammen in Paris ums Leben kam?
Richtig, das ist auch so klein ist die Welt und es ist witzig, wie viele Leute, man erfährt es heute nicht, obwohl es ganz banal ist, nachzurecherchieren. Tatsächlich, der Dodi Al-Fayed, der in dem Auto aussaß, was in Paris, wo Prinzessin Diana und er gestorben sind, dieser Dodi ist auch aus diesem Khashoggi-Clan. Ja, dem sein Cousin ist der jetzt gestorben ist. Und für diesen Dodi ist auch der Adnan Khashoggi der Onkel. Das heißt, die kommen wirklich aus derselben Familie. Und ich weiß nicht, wie man das jetzt genau interpretiert, aber ist es nicht interessant? Ich meine, die Richtung, wo das alles hindeutet, wir haben also dort Familienbande, wir haben diesen Adnan Khashoggi, der in den 80ern weltweit einer der reichsten Leute war, Waffenhandel und so weiter. Wir haben Beziehungen hin zum britischen Königshaus und bei der Sache mit Diana, Unfall oder nicht, dass wir das seit Jahrzehnten diskutiert. Aber ich finde das einfach ein paar interessante Hintergrundinformationen, die diesen ganzen Khashoggi-Fall eigentlich noch viel, viel spannender machen. Ja? Die Verbindungen, die es da gibt.
Ja? Meinst du, dass da jetzt der offensichtlich bestialische Mord an dem, offiziell heißt es ja, der ist bei einer Schlägerei jetzt gestorben, da gab es wohl eine Meinungsverschiedenheit oder so. Aber meinst du, oder wie bewertest du den Fall? Haben die den jetzt aus dem Weg gebracht, einfach nur weil der ein bisschen kritisch berichtet hat über das Königshaus?
Das ist natürlich schwierig, weil ich glaube es eigentlich nicht. Also für mich schaut es eher so aus, da spielen hinter den Kulissen, gibt es irgendwie zwischen den Familien da gewissen Ärger. Das können auch einfach irgendwelche Geschäftsdinge sein. Es wird ja im Moment, Saudi-Arabien wird komplett umgekrempelt und es geht schon, orientiert sich schon die Zeit nach dem Petrodollar. Die machen ja da internationale Investorenkonferenzen und da kommt das Kapital der Welt dort rein. Und aus welchen Gründen kann auch sein, dass diese Familie halt da geschäftsmäßig irgendwie im Weg steht. Aber dieser Khashoggi, der jetzt da umgebracht wurde, der ist jetzt nicht aufgefallen als Dissident, sondern im Grunde genommen ist er kritisch gegenüber der Politik Saudi-Arabiens, aber er ist doch hat sich sein Leben lang, soweit man das erkennen kann, loyal gezeigt. Das ist jetzt keiner, der den Sturz des Königshauses oder sowas fordert, wie es andere natürlich gibt.
Ja gut, und interessant ist ja noch an dem Fall, dass es ja überhaupt nur bekannt geworden ist, weil der türkische Geheimdienst offensichtlich über eine Audiodatei verfügt, auf der man ja, den Mord mithören kann.
Ja, es ist auch eine besonders pikante Note an dieser ganzen Geschichte, wie genüsslich, kann man schon fast sagen, die Türkei Saudi-Arabien dort auflaufen lässt, indem sie auch Tag für Tag immer wieder neue Details präsentieren und die Saudis dort einfach auflaufen lässt. Das ist auch wichtig mal zu verstehen, wenn man so über Geopolitik spricht. Türkei und Saudi-Arabien sind historisch gesehen keine befreundeten Länder. Ich meine, weißt du, das waren türkische Soldaten, die im 19. Jahrhundert, war die ganze arabische Halbinsel war Teil des Ottomanischen Reichs. Und es waren türkische Soldaten, die die heiligen Stätten in Mekka und Medina verteidigt haben, mit der Waffe verteidigt haben, gegen wahhabitische Wüstenreiter, die eigentlich nach Medina gekommen sind, um tatsächlich diese ganzen antiken Stätten des Islam zu zerstören. Weil in ihrem Betonbild des Islam es keinen Platz geben darf für Heilige, also auch selbst der Prophet, dass da ein Grab gibt, wo die Leute hinpilgern, das passt nicht in deren Ideologie. Und die wollten damals im 19. Jahrhundert, saudische Wahhabiten wollten dieses Grab von Mohammed komplett zerstören. Das waren türkische Soldaten, die sozusagen verteidigt haben. Und aus türkischer Sicht ist es eine Rivalität, die lange zurückgeht. Es geht um Deutungshoheit innerhalb der islamischen Welt. Und Saudi-Arabien macht das jetzt schon seit Jahrzehnten, dass sie damit viel Geld investieren weltweit, um eben so die Deutungshoheit über den Islam zu bekommen. Aber die Türkei, Istanbul, die sehen sie natürlich auch in dieser Tradition. Und das ist eine Rivalität, die uns oft gar nicht klar wird, aber die da wunderbar zum Vorschein kommt. Also die Türken, die freuen sich da richtig, das so aufzeigen zu können. Ne?
Ja, ich sehe schon, du kannst da locker 90 Minuten am Stück drüber referieren. Wäre ja eigentlich wirklich mal was für eine eigene Sendung.
Eins wollte ich noch einschmeißen, was wir noch nicht hatten. Nochmal zu diesen seltsamen Familienverwicklungen. Dieser Adnan Khashoggi, also der Waffenhändler ist in den 80er Jahren, der hatte ja damals auch eine Yacht. Die war damals so der Prototyp des Supermillionärs, diese Superyacht, wo die dann auch ihre Partys gefeiert haben. Und interessant, diese Yacht hat er dann Ende der 80er, Anfang 90er dann verkauft. Und an wen? An Donald Trump.
Ach, sie an.
Das heißt also auch Trump und die Saudis, die haben schon in den 80ern, hatten die schon Geschäfte miteinander. Die waren sich vertraut, diese Familien kennen sich alle. Das geht schon ganz lange zurück und finde ich interessant, einfach mal diese Information zu haben, wie auch immer ihr das interpretiert, will ich jetzt gar nicht reinsteigen. Aber ich finde, diese ganzen Hintergrundinformationen machen diesen Fall Khashoggi noch viel spannender. Es ist wie ein Krimi, den man da lesen kann. Ne?
Ja, also wie gesagt, wäre was für eine eigene Sendung. Diese Woche hast du uns aber was anderes mitgebracht. Was denn?
Ja, es ist wir schwingen ja immer ein bisschen mit den Jahreszeiten. Und jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, der Herbst. Und es ist irgendwie auch so, nicht nur, weil der 9. November dort ist, dieser Schicksalstag der Deutschen. Es geht darum, sich ein bisschen zu besinnen jetzt in der jüngeren, in der dunklen Jahreszeit. Und es geht um Deutschland. Und was ich mich da beschäftige, ist, ich versuche ein bisschen der Frage nachzugehen, gibt es überhaupt sowas wie einen deutschen Geist, eine deutsche Seele? Und wenn ja, was ist das überhaupt? Was ist eigentlich deutsch? Ich meine, die ganze Zeit in diesen emotional aufgeladenen Zeiten reden wir darüber, aber was ist das überhaupt? Und dieser Frage versuche ich nachzugehen. Und kann euch aber gleich sagen, es ist halt eine von den Sendungen, wo es mehr Fragen gibt als Antworten, weil eine letzte Antwort findest du nicht. Aber die Frage ist wichtig, uns sich damit zu beschäftigen und mal zu suchen, was ist das überhaupt Deutsch und deutsche Kultur, deutsche Identität, was ist denn da dieses gemeinsame Band eigentlich? Und das auch wiederum im Verhältnis zur Welt, was ist das? Darum geht's ja.
Ja, spannendes Thema und natürlich schauen wir da auch nochmal rein.
Es gibt ganz viele Menschen, die meinen, die haben Angst vor dieser deutschen Energie. Vielleicht eben mit Bezug auf die Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und auch das ist so ein Klischee, halt dieser deutsche Militarismus. Aber es ist eben nicht nur ein Klischee, es gab es auch tatsächlich, aber es ist eben dieses Klischee. Manche, wenn du jetzt so fragen wirst, was ist deutsch, dann würden die bringen, die marschierenden Soldaten oder sowas. Hier, that's the German thing, ja. Aber, und das gehört definitiv dazu. Es geht nicht darum, das auszublenden aus unserer Identität. Natürlich haben wir diese Kriege gehabt, aber das ist nicht das einzige Wesen. Sondern dieser Furor Teutonicus, also der deutsche Zorn, vor dem vielleicht das Ausland manchmal Angst hatte und vor dem auch viele Leute bei uns selber heute Angst haben. Wenn ich das annehme, werde ich dann schon wieder irgendwie, gehen wir dann schon wieder so in die Richtung halt marschieren und Krieg und Gott mit uns und so weiter. Nein, das ist nicht das Gleiche. Aber es ist ein, wenn du Angst hast vor etwas in dir drin, etwas anzunehmen, dann kann das nicht gesund sein. Das ist ganz ehrlich, wenn das jeder spirituelle Lehrer oder Therapeut und all diesen Dingen, die es heute gibt, geht es ja immer darum, nimm mal an, was du bist, nimm dein Inneres an, bring das, mach Frieden damit. Denn bisher ist es so, dieses Beschäftigen mit Deutschland, es geht die ganze Zeit wie so ein Pendel oder so ein Jojo. Ja? Entweder ist man ganz unten und ich will das alles ablehnen und Deutsche schlecht und nie wieder Deutschland und Anti-Deutsch und so. Das ist ein Extrem. Und das andere Extrem wäre, wow, wir sind die Größten, wir sind die Besten und beides ist falsch. Aber gesund ist, in die Mitte zu kommen, verstehst du? Und dann anzuerkennen, was du einfach bist und das, was du bist, das dann zu teilen mit dieser Welt. Was mir ganz wichtig ist, ist, Deutschland ist vielfältig, hat man schon gesagt. Wir haben diese vielen Stämme, wir haben die Schwaben und so weiter. Und ich habe jetzt hier auch einfach mal noch ein paar Bilder so überhaupt da von deutschen Landen. Lass sie mal so nebenbei durchlaufen. Und was wir sehen, ist, es gibt diese vielen Stämme. Es kommt übrigens auch in diesem Wort, die Franzosen nennen Deutschland Allemagne. Alle Mannen. Das ist nicht nur ein Stamm so im Südwesten, sondern alle Mannen, das beschreibt es auch, alle diese Mannen. Also alles, was jenseits des Rheins gelebt habe, aus Sicht der romanischen Menschen, alle diese Mannen. Also man hat schon erkannt, das sind verschiedene Stämme oder sowas, aber irgendwie haben die was gemeinsam und man nennt sie halt dann alle Mannen. Also alle die zusammen. Ne? Aber was es ist, ist eben eine Vielfalt. Das ist was Deutschland ausmacht. Und das ist übrigens auch, was Europa ausmacht. Ganz ehrlich, ich habe viel auf der Welt gesehen, aber es gibt keine Region auf der Welt, wo du auf so kleinem Raum, und Leute, Europa ist klein, Deutschland ist winzig, im Vergleich zu anderen Ländern, wir reden echt, das ist klein von der Fläche her. Europa ist klein, wir haben nicht viel Land. Aber es gibt nirgendwo auf der Welt, auf so engen Raum, eine solche große Vielfalt. Eine Vielfalt an Sprachen, an Völkern und so weiter, an Kulturen, wie in Europa. Nirgendwo sonst. Du fährst mit dem Auto ein paar Stunden und du bist auf einmal in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, die Häuser sehen anders aus, das Brot beim Bäcker sieht anders aus, verstehst du? Das ist wirklich ein Unterschied. Und das hast du in anderen Teilen der Welt nicht so stark wie hier in Europa. Und Deutschland ist wiederum, also dieses Mitteleuropa, die deutschen Lande, die sind wie ein Spiegel für Europa. Denn Deutschland ist auch genau das. Wir sind wir haben eine große Vielfältigkeit auf engem Raum. Und diese Vielfältigkeit, klar, wir sehen halt diese verschiedenen Stämme und deren Dialekte und Kulturen und so weiter. Aber jetzt so meine Grundidee ist, dass diese Vielfältigkeit der Stämme wieder nur die Vielfältigkeit des Landes widerspiegelt. Und das ist vielleicht das Entscheidende so.
Stona, Frank und Frei gibt es natürlich auch jetzt für alle Premium-Abonnenten auf Nuoviso Plus. Und natürlich auch die zwei Interviews bei Robert Stein und Barcode gibt es jetzt dort zu sehen. Für diese Woche war es das. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.